SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Schulen sind ja auch bei uns im Saarland inzwischen digital. Das heißt, nicht mehr nur Block und Papier oder Heft, sondern Tablet. Aber ein Tablet ist halt auch ein technisches Gerät mit all seinen Macken. Mal startet es nicht, dann ist der Stift vielleicht mal kaputt oder Updates für die ganze Klasse müssen installiert werden. Situationen, wie sie in Schulen im Saarland täglich passieren. Eigentlich sind dafür die Landkreise als Schulträger verantwortlich. Doch die Realität sieht anders aus. Am Ende bleibt es dann doch an den Lehrerinnen und Lehrern kleben. Und die hatten das damals bei der Einführung der Tablets schon geahnt. Mein Kollege Kai Forst hat sich unter Lehrkräften und Lehrerverbänden umgehört. Und Kai, die sind alles andere als happy mit der Situation, richtig?
Nee, die sind überhaupt nicht happy. Nach den Aussagen der Lehrkräfte und der Lehrerverbände und auch von der Gewerkschaft GEW ist das eine sehr unbefriedigende Situation, denn jeden Tag fällt an den Tablets natürlich was an. Du hast es angesprochen, Updates, irgendwas geht nicht an und. Mhm. Und bei der immensen Zahl der Tablets kann man sich vorstellen, dass da die Lehrerinnen und Lehrer plötzlich ganz unfreiwillig zu IT-Fachkräften werden müssen. Und dass das jetzt so schlecht läuft, das ist auch keine Überraschung. Das haben die Lehrer schon vor Jahren kommen sehen. Um das mal deutlich zu machen, alleine der Regionalverband hat an die Schüler und Lehrer inzwischen 32.500 Geräte ausgegeben.
Wow.
Und die Tablets werden natürlich mit zunehmendem Alter natürlich auch wartungsintensiver.
Aber eigentlich ist das ja nicht Aufgabe der Lehrkräfte, sondern, wir haben schon gesagt, der Landkreise. Kriegen die das nicht hin oder wie ist da die Situation?
Genau, die Schulträger sind die Landkreise und die sind verantwortlich. Das Problem, die sitzen halt nicht in den Schulen, sondern woanders und können halt nicht so schnell reagieren. Die haben inzwischen natürlich auch Leute eingestellt, die dafür zuständig sind, aber trotzdem funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, die Lehrer müssen erstmal umständlich eine Fehlermeldung schreiben, also ein Ticket, wenn irgendwas passiert und dann warten. Wenn sie Glück haben, kommt dann nach 2-3 Tagen eine Antwort. Mhm. Wenn sie Pech haben, erst nach 2 oder 3 Wochen oder auch gar nicht. Das heißt, die Lehrer müssen sich dann erstmal selbst kümmern und dadurch geht natürlich wertvolle Unterrichtszeit verloren. Der Vorsitzende des Saarländischen Philologenverbands, Markus Hahn, geht sogar noch weiter und sagte mir, das sei eine gravierende Fehlleitung öffentlicher Mittel, wenn Lehrer mit zum Teil 2 Staatsexamen ständig nur Tickets erstellen und Geräte zurücksetzen müssten.
Ja gut, aber gibt es da nicht in irgendeiner Art und Weise eine bessere Idee, wie man dieses Problem wirklich sinnvoll lösen kann?
Die gibt es. Verbände wie der Philologenverband oder auch der Lehrerinnen- und Lehrerverband, aber auch die GEW, die fordern schon länger sogenannte technische Assistenten in den Schulen vor Ort. Die GEW nennt es zum Beispiel digitale Hausmeister. Und das wäre natürlich sehr viel pragmatischer. Aber bislang sind diese Fachkräfte nicht wirklich in Sicht. Dabei muss man natürlich auch sagen, es müssten ja eigentlich keine diplomierten Informatiker sein mit einem Hochschulabschluss. Denn es geht ja nicht um Programmieren, sondern eigentlich um Wartungen und Reparaturen.
Und du hast ja auch mit den Schulträgern gesprochen. Was sagen die denn dazu?
Ja, die Landkreise haben mir dazu alle eine nahezu identische Antwort auf meine Anfrage geschickt. Darin heißt es, man habe in allen nötigen Bereichen in den Schulen schon Personal aufgestockt und das Zusammenspiel zwischen den Lehrkräften und den Landkreisen in Sachen IT-Support würde eigentlich gut funktionieren. Das heißt, die Landkreise finden das im Gegensatz zu den Lehrkräften und den Verbänden, dass das eigentlich schon ziemlich gut läuft. Ja, da gibt es offenbar unterschiedliche Wahrnehmungen.
Vielen Dank, Kai Forst, für die Informationen. Ja, mit der Digitalisierung an den saarländischen Schulen läuft nicht alles rund. Lehrer bemängeln, dass sie sich neben dem Unterricht inzwischen auch um die Wartung der Tablets der Schüler kümmern müssen. Ja, es ist noch gar nicht lange her, da durfte im Grunde überall geraucht werden. In Restaurants, in Aufzügen, sogar in Flugzeugen. Inzwischen ist das anders und die meisten von uns, die können sich gar nicht mehr vorstellen, wie wir damals alle im Qualm saßen. An das Rauchverbot in Innenräumen haben wir uns schon gewöhnt. In Frankreich gilt seit einiger Zeit auch Rauchverbot draußen, teilweise in Parks zum Beispiel und an einigen Stränden. Jetzt plant auch die britische Regierung, strengere Regeln für das Rauchen im Freien einzuführen. Wie genau das aussehen soll, das ist noch unklar. Aber SR3-Reporterin Henken hat sich überlegt, mal zu fragen, wie die Idee im Saarland ankommt.
Irgendwo müssen sie ja rauchen. Und wenn nicht, wo draußen? Also wäre ich dagegen.
Thomas genießt gerade die Sonnenstrahlen auf einer Parkbank in Saarlouis. Er selbst ist Nichtraucher, kennt aber noch die Zeiten, in denen auch in Innenräumen geraucht wurde. Zeiten, an die sich auch die Inhaberin des siebten Himmels in Saarlouis, Silvia Nied, noch gerne zurückerinnert. Von strengeren Regeln für das Rauchen im Freien, wie sie teilweise in England geplant sind, hält sie wenig.
Die Raucher wurden jetzt schon aus den Gaststätten, aus den Innenräumen vertrieben und es ist einfach eine Beraubung des Freiheitsrechts, jemanden zu verbieten, das dann auch draußen auszuführen.
Sie auch Angst, dass Ihnen dann die Kunden weglaufen würden?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon das Rauchverbot in den Gaststätten stark gespürt in der Gastronomie. Und wenn es jetzt denn auch draußen verboten werden würde, wäre das mitunter ein weiterer Stich ins Herz, also mitunter ein Todesurteil für die Gastronomie.
Auch das saarländische Gesundheitsministerium lehnt strengere Regeln für Raucher ab. Die aktuellen Vorschriften dienen bereits weit genug. Beispielsweise mit dem Rauchverbot in Gebäuden und auf dem Gelände von Kinder- und Jugendeinrichtungen. Anders sieht das Konstantin Marku, der Chefarzt für Pneumologie an der Caritas Klinik Saarbrücken, auch wenn Passivrauchen in Innenräumen deutlich gefährlicher ist als draußen.
Nichtsdestotrotz besteht eine Gefahr, dass man zum Beispiel eine Asthma-Bronchial, also eine Verschlechterung der Asthma, halt auslöst. Ich bin der Meinung, dass die Engländer, also die entwickeln das Gesetz, nicht direkt anderen, die nicht rauchen, zu schützen, sondern um die Anzahl der Rauchen zu minimieren und um zu hemmen, dass die Patienten im Freien halt rauchen.
Außerdem stört es den Arzt auch persönlich, wenn in seiner Umgebung geraucht wird. Die Meinung der Menschen auf der Straße in Saarlouis ist dazu eher gemischt.
Es stört doch niemanden. Ich sehe, wenn man raucht, man kann ja auch so Raucherecke machen, wie man auch früher gehabt hat.
Ja, wäre nicht schlecht. Wäre ich auch dafür.
Warum?
Ja, weil es halt eben störend ist, wenn der Nachbartisch halt eben da sitzt und ich habe es selbst erlebt und der Rauch geht dann in unsere Richtung oder so. Ne? Das ist nicht gerade angenehm, finde ich.
Wenn ich im Freien sitze und es wird geraucht, ist kein Problem.
Ökonomen haben berechnet, dass das Rauchen die deutsche Gesellschaft pro Jahr knapp 100 Milliarden Euro kostet. Unter anderem für Behandlungen, Medikamente und die Frühverrentung für jemanden, der durch Rauchen schwer krank ist. Dazu kommt, viele Raucher wollen aufhören, schaffen es aber nicht. Pneumologe Konstantin Marko empfiehlt allen, die aufhören wollen, zu rauchen.
Wichtig ist, dass man nicht alleine aufhört, dass man gemeinsam mit einem Freund aufhört. Wichtig ist, dass man einfach eine Liste macht und dass man einfach begründet, warum und weshalb sollten wir mit dem Rauchen aufhören.
Außerdem sei ein festes Datum wichtig, so der Experte. Und wenn man es dann geschafft hat, mit dem Rauchen aufzuhören, würde einen auch ein größeres öffentliches Rauchverbot ja nicht stören. Dazu wird es bei uns im Saarland aber erstmal nicht kommen. Die Regierung plant ja zurzeit kein strengeres Nichtrauchergesetz.
Rauchverbot im Freien, wäre das auch was fürs Saarland? Die Meinungen sind geteilt hier bei uns. René Hentgen hat nachgefragt. Großbaustelle mitten in Merzig. Die Deutsche Bahn erneuert dort die Eisenbahnunterführung in der Lothringer Straße. Heute wurde oder beziehungsweise wird noch das letzte Brückenteil eingesetzt. Das ist ein Koloss. 750 Tonnen wiegt es und ist jetzt schon an Ort und Stelle genau eingepasst zwischen den Pfeilern. Fehlt noch das Absenken. Das passiert im Laufe des Mittags. Wurde zumindest so angekündigt. Meine Kollegin Sabine Wachs ist in Merzig vor Ort. Sabine, 20 mal 13 Meter groß ist das Brückenstück. 750 Tonnen, habe ich schon gesagt. Das war sicher spektakulär, als das eingesetzt wurde, oder?
Ja, also das war schon eine ziemliche Nummer heute Morgen hier und der spektakulärste Teil, nämlich der Moment, wo das 750 Tonnen schwere Brückenteil an einem Stück mit zwei großen Fahrzeugen, die übrigens aussehen wie Tausendfüßler, weil sie so viele Räder haben, an die Stelle gebracht wurde, wo es dann reinpassen soll. Das dauerte gerade mal ein paar Minuten. Und Konrad Bodem, der ist extra aus Besseringen gekommen, heute Morgen schon hierher nach Merzig, um sich das anzusehen.
Ja, sehr imposant. Ja? Die Masse, die man hier bewegt hat mit 750 Tonnen, das ist schon beeindruckend. Es ging ratzfatz 2 Minuten und jetzt geht es um die Millimeterarbeit.
Genau, die Millimeterarbeit, die hat so gegen 10:30 begonnen. Da musste dann dieses schwere Brückenteil nochmal ganz genau eingepasst werden. 5 Zentimeter waren da links und rechts des Brückenteils nämlich noch offen. Und ich durfte mir das sogar von unten, also von unter der Brücke anschauen. Und dann hat der Verantwortliche, der für diese Einpassung zuständig ist, diese beiden Tausendfüßler-Fahrzeuge mit einem Joystick ganz sensibel gesteuert. Und um ihn rum wurde sogar mit einer Wasserwaage gemessen. Das war also wirkliche Millimeterarbeit. Und dann gegen 11 Uhr, da saß das Brückenteil an Ort und Stelle. Gehört hat man übrigens nichts. Das ging ganz lautlos ab. Und das alles sehr zur Erleichterung des Projektleiters von der Baufirma B&H Bau, Christoph Bicker.
Das ist immer so ein Knackpunkt von so einer Maßnahme. Und damit haben wir einen weiteren Meilenstein, sage ich mal, geschafft. Und da ist man dann schon etwas erleichtert, ja.
Jetzt muss dieses Brückenteil noch abgesenkt werden. Du hast es eben schon gesagt, das Teil hat verbaute Stahlstreben, die genau auf die Träger, also quasi so in die Löcher dieser Betonpfeiler gesteckt werden müssen, damit die Brücke dann auch steht. Das passiert jetzt im Laufe des Nachmittags, aber da ist nicht mehr wirklich viel zu sehen. Wenn die Brücke dann endgültig sitzt, kann aber die Straße, also die Unterführung hier in der Lothringer Straße, noch nicht geöffnet werden. Die Baustelle unter der Brücke, die ist noch voller Schotter, der muss erstmal entfernt werden und dann wird die Straße auch noch abgesenkt, damit dann später auch LKW unter der Unterführung fahren können. Das heißt, es wird noch ein paar Monate Staus in Merzig geben.
Also für die Merziger war es jetzt schon eine Herausforderung. Man findet keinen Parkplatz, man kommt nicht durch die Stadt. Klar.
Das hat mir Anna Mertes gesagt, die sich die Brückeneinpassung hier auch angeschaut hat. Noch bis Ende des Jahres müssen die Merzigerinnen und Merziger da durchhalten. Dann aber kurz vor Weihnachten, das sagt die Bauleitung, wird die Straße wohl wieder frei sein.
Spektakuläre Bauarbeiten in Merzig heute. Dort wird die Eisenbahnbrücke erneuert und das 750 Tonnen schwere letzte Stück der Brücke wurde heute eingesetzt. Sabine Wachs war unser Auge vor Ort. Vielen Dank. Nicht mal vor 15 Minuten kam gerade eine WhatsApp rein, hier direkt ins Studio, von einem SR3-Hörer, der geschrieben hat, Hochhausbrand in St. Ingbert, mehrere Feuerwehrfahrzeuge vor Ort. Und wir wollten wissen, was da los ist und fragen jetzt bei der Feuerwehr nach. Am Telefon Pressesprecher Florian Jung. Wir wissen schon, es ist ein 11-stöckiges Hochhaus, was da brennt in der Weißgerber Allee. Herr Jung, was genau ist da los?
Ja, in dem 11-stöckigen Hochhaus wurde gegen 11.40 Uhr Rauch aus dem 8. OG gemeldet. Die Feuerwehr ist hier direkt mit einem Gesamtstadtalarm ausgerückt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war relativ schnell klar, dass sich dieser Brand bestätigt hatte. Es brannte in einer Küche. Der erste Trupp ist unter Atemschutz dann relativ zügig in die Wohnung hinein, hat den Brand in der Küche abgelöscht. Derzeit laufen hier die Nachlöscharbeiten und auch Belüftungsmaßnahmen. Problem ist, dass die oberen Geschosse auch betroffen sind durch Rauch. Da ist jetzt im Moment die Abklärung, ob die Wohnungen im Moment noch bewohnt sein können für diese Nacht.
Was ist denn mit den Leuten da im Gebäude und sind Menschen verletzt worden?
Ja, insgesamt sind hier 150 Personen gemeldet. Deshalb ist hier auch ein Großansatz von Rettungskräften. Das heißt, der Rettungsdienst ist hier mit mehreren Kräften vor Ort. Die Feuerwehr sowieso als Gesamtstadtalarm und die Stadtverwaltung auch. Weil jetzt geht es darum, im Nachhinein dann die Personen auch dementsprechend unterzubringen.
Wann können denn die Leute zurück in ihre Wohnung? Sie haben gesagt, jetzt nur noch Nachlöscharbeiten, richtig?
Genau, also die unteren Stockwerke können jetzt gleich nochmal, die Menschen können nochmal in unteren Stockwerken die Wohnungen beziehen. Aber die oberen Stockwerke, das müssen wir jetzt erst abklären. Was definitiv nicht bewohnbar ist, ist die Brandwohnung. Hier ist auch die Bewohnerin leicht verletzt worden. Das wird sich jetzt gleich rauskristallisieren, ob da heute die Menschen nochmal ab dem 7. oder 8. OG nochmal in die Wohnung gehen können.
Haben Sie denn schon rausgekriegt, wie es zu dem Brand kam?
Dazu können wir im Moment keine Angaben machen. Bei uns war es jetzt wichtig, dass wir zuerst den Brand löschen und die Menschen in Sicherheit bringen.
Ja, aber im Grunde kann man sagen, Glück im Unglück.
Ja, Glück im Unglück. Eine leicht verletzte Person von 150, das ist sehr gut.
Ja, das stimmt. Vielen Dank, Florian Jung, Feuerwehr in St. Ingbert, Hochhausbrand da in der Weißgerber Allee. Da ist ein 11-stöckiges Hochhaus in Brand geraten. Im Moment laufen die Nachlöscharbeiten. Einstürzende Häuser oder faszinierende Unterwasserwelten projiziert auf der gesamten Fläche eines 9-stöckigen Gebäudes direkt in Saarbrücken am Osthafen. Untermalt mit passendem Sound. Beim neuen Lichtkunstfestival Apollon, das gestern gestartet ist, kann man nicht anders als hinschauen. Ich war selber da, habe teilweise meine Augen nicht getraut und da ging es mir wie vielen anderen.
Mega, hat mir sehr gut gefallen und ich bin sehr beeindruckt. Ich verstehe gar nicht, wie die das alles so gemacht haben.
Na, das sieht halt aus, als wäre die Wand gar nicht mehr so platt, sondern als würden da so Sachen rausgucken und als würde die kaputt gehen.
Ich fand's echt cool. Ich habe sowas vorher nicht gesehen und ich fand's halt auch sau cool, dass jetzt sowas mal in Saarbrücken ist und dass irgendwas passiert, was halt auch für alt und jung ist.
War sehr schön. Etwas kurz vielleicht. Ich habe irgendwie die Erwartung, dass es länger geht. Aber die bewegten Bilder, die waren wirklich klasse.
Ich finde es super und ja, ich finde es auch cool, dass hier so viele verschiedene Leute sind und es ist echt eine super schöne Atmosphäre.
Ich war wahnsinnig überrascht, sowas Geiles hier zu sehen. Es hat mich total gefreut, dass auch endlich mal in Saarbrücken so ein geiles Event ist. Ich bin auch total begeistert, wie viele Leute hier sind. Es war wirklich amazing.
Amazing, also großartig. Wenn Sie auch hingehen wollen, das Visual Arts Festival, also das Lichtkunstfestival, läuft noch bis Sonntag einschließlich. Jeden Abend präsentieren andere Künstler ihre Arbeiten. Die werden von 20 bis 23 Uhr immer zur vollen Stunde gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos. Also wenn Sie wollen, einfach mal vorbeispazieren. Es lohnt sich.